Ich denke, dass das ein Song ist, den im Moment viele Menschen, gerade auch nach dem Lockdown, erleben, dass sie viele zu zweit alleine sind.
Ja.
Es ist aber besser, allein alleine zu sein, weil zu zweit alleine ist ja dann ganz furchtbar. Wenn man alleine sein möchte, möchte man ja auch alleine sein. Also so geht es mir.
Richtig.
Aber nicht jemanden neben einen haben, mit dem man auch alleine ist. Schönen guten Morgen alle zusammen. Es ist gerade, na, morgen ist eigentlich auch schon nicht mehr, aber spielt auch keine Rolle. Wir haben einen neuen Podcast und wir haben einen ganz wundervollen Gast oder eine Gästin. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich war verwirrt, aber ich war überrascht, also angenehm überrascht, als sie sich bei mir nach über, ich glaube, 10 Jahren wieder gemeldet hatte. Vor 10 Jahren kannte ich sie als erfolgreiches Model und jetzt kam sie plötzlich als erfolgreiche Sängerin in mein Leben. Ich begrüße ganz herzlich und vielleicht machst du das einfach selbst und stellst sie vor, heute als Gast.
Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Janice und ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen und ich bin schon gespannt, was wir miteinander gleich erzählen werden.
Janice, als ich dich vor über 10 Jahren kannte, hast du aber anders geheißen.
Richtig, also verrückte Story sowieso. Also dass unsere Wege auch wieder zusammengeführt haben, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Also damals war ich als Franziska Zurates unterwegs, das ist auch mein bürgerlicher Name. Und es fing aber auch damals schon an mit der Musik, das ist ungefähr so 8 Jahre her. Und ich kann mich noch erinnern, als ich bei einem deiner Events vor dir stand und mich vorgestellt habe. Und später dann sogar auf der Bühne mit meiner damaligen Rockshow dann deine Sachen trug.
Ja, also hör mal, so geht das Leben oft. Und
voll.
Man sagt ja oft so, man trifft sich immer zweimal, manchmal auch öfter. Aber wir möchten natürlich gern ein bisschen mehr über dich erfahren. Und ich fange immer ganz gern so ein bisschen in der Kindheit an, weil die eigentlich das ist, was unser ganzes Leben ausmacht. Egal, ob sie behütet und eher angenehm war oder ob sie eher nicht so behütet, eher schrecklich war, ist es das, was uns das ganze Leben umtreibt und ja auch nach vorne bringt oder nach vorne treibt oft. Wie war das denn bei dir? Wie war denn deine Kindheit? Wo bist du geboren und wie bist du aufgewachsen? Und ja, so, fangen wir mal so an.
Also ich bin in Dessau geboren, in Sachsen-Anhalt. Ich hatte eigentlich eine sehr, sehr schöne Kindheit, habe damals aber im Plattenbau gewohnt, also hatte aber auch alle meine Freunde immer ringsherum, weil natürlich sehr viele Menschen dort lebten und das war also für mich als Kind toll, denn ich war jeden Tag mit vielen Leuten unterwegs und konnte meine Kindheit auch richtig ausleben, aber ich habe schon damals gemerkt, dass ich so den Drang danach habe, immer irgendwie im Vordergrund stehen zu möchten. Also ich habe immer bei jedem Event habe ich irgendwas vorgeführt oder irgendwas präsentiert. Ich wollte immer irgendwas zeigen. Ich habe immer eine Show gemacht und das war für mich schon, das fing schon mit 8 Jahren an. Also ich habe damals angefangen, Gitarre zu spielen und bin dann immer in der Kirche aufgetreten. Das waren so meine ersten Auftritte damals und also für mich war das schon eine sehr, sehr erfüllte Kindheit. Also ich konnte eigentlich machen und tun, was ich wollte mit all meinen Freunden. Es war toll.
Also deshalb war ja, als du geboren wurdest, war das ja schon nicht mehr DDR schon vereinigt? Sehe ich das richtig, oder?
Da würde ich jetzt, das ist eine Fangfrage.
Nein. Du musst es nicht beantworten. Ist keine Fangfrage, nein. Aber es also, ist einfach interessant für die, man kann ja googeln, wann du geboren bist. Ja, wie bei mir
genau,
auch.
Genau, obwohl da stehen auch mehrere Ergebnisse im Internet.
Also, ja, und bei mir stimmen so alle nicht.
Bei mir stimmen alle bei mir nicht, stimmen ja. Übrigens auch alle nicht, ja, nur zur Info.
Aber es ist natürlich interessant, so für das Umfeld zu erfahren.
Ja, natürlich. Also damals, natürlich, das ist DDR gewesen. Ich habe davon nicht wirklich viel mitbekommen. Nichtsdestotrotz war natürlich der Zusammenhalt auch gerade bei uns im Osten schon sehr ausgeprägt. Also deswegen, ich glaube auch, das war so ein Stück weit, dass ich sagen kann, wow, ich hatte eine tolle Kindheit, das war eine tolle Zeit. Also ich erinnere mich sehr gern zurück.
Na, du siehst so jung aus, dass ich gedacht hätte, ich war wirklich am Zweifeln. Darüber haben wir uns nicht unterhalten und ich habe mir, und das zeigte auch so ein bisschen mein Naturell, mir auch nie Gedanken gemacht, wie alt du bist, ja.
Das finde ich jung. Gut, ja, das finde ich
das
gut.
Das ist für mich völlig unerheblich, völlig unwesentlich, ja. Das, ich weiß oftmals nicht mal selber, nicht mal, wie alt ich selbst bin. Und ich hatte ja auch, ich habe einen weiteren Podcast, der kommt demnächst mit einer lieben Freundin, die auch in der ehemaligen DDR geboren ist. Und ich habe damals schon gesagt, es ist ja nirgends alles schlecht, nirgends alles gut. Und ich denke, es wäre vielleicht auch ganz gut gewesen, man hätte mal geschaut, dass man ein paar Dinge, die gut sind, auch übernimmt. Ja, das ist ja auch immer so eine Möglichkeit. Aber du bist also im Plattenbau groß geworden, wobei Plattenbau kann ja sehr, sehr schön sein. Ich habe eine Freundin, das vergesse ich nicht, wir saßen mal in einer schicken Bar und dann sagt eine Dame ganz überheblich so zu ihr, ja, sag mal, haben Sie Ihren Wagen oder Fahrer unten? Da sagt sie, nö, ich bin mit der Straßenbahn da. Sagt sie, mit der Straßenbahn? Ja, und dann sagt sie, naja, vielleicht hat er meine Straßenbahn goldene Räder, weiß man ja nicht. Ja?
Genau. Ja,
also du hattest also eine glückliche Kindheit und hast mit 8 Jahren schon Gitarre gespielt.
Genau, bei mir ist es so, dass in meiner Familie alle Akkordeon spielen. Ich sollte dementsprechend auch Akkordeon spielen und ich fand dieses Instrument einfach damals so langweilig und so uncool, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwas anderes machen. Und ich war schon immer so fasziniert von E-Gitarren. Ich war auch riesengroßer Michael Jackson-Fan und ja, ich fand das ganz toll. Ich durfte aber leider keine E-Gitarre haben. Es hat dann nur für eine Secondhand-Akustikgitarre gereicht. Und damit, ja, habe ich dann angefangen. Ich hatte dann Unterricht, was auch nicht immer so angenehm war, muss ich sagen, denn meine damalige Gitarrenlehrerin war sehr, sehr streng. Und da ich sowieso nie nach Noten gespielt habe, also ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Ich habe immer nur Michael Jackson-Akkorde gespielt und konnte zum Beispiel die Songs, die wir oder die Lieder, die wir als Hausaufgabe lernen sollten, das habe ich nie erfüllt, also das habe ich nie gemacht. Selbst als wir unsere Auftritte hatten, habe ich immer falsch gespielt, also das war so typisch. Ich konnte immer nur meine eigenen Kreationen und die Michael Jackson-Songs, also das war meins.
Hast du auch die Moves probiert von ihm?
Ich habe die Moves probiert, allerdings muss man sagen, ich bin nicht die größte Tänzerin, das sieht dann schon so ein bisschen komisch aus, aber ich habe es probiert. Ich habe mich auch zum Fasching habe ich mich als Michael Jackson verkleidet.
Also wir waren alle Michael Jackson-Fans.
Auf jeden Fall, ja, ich
das
liebe
war
ihn.
Großartig.
Ja.
Dann bist du aber erst einmal Model geworden. Wie ist das zustande gekommen?
Das ist auch schon eine sehr verrückte Geschichte. Das war so, dass ich niemals Model werden wollte. Ich habe damals gerade Abitur gemacht und meine Eltern wollten, dass ich einen Nebenjob mache, neben meinem Abitur. Und dann habe ich mich, ich weiß noch, als Promotion beworben in Berlin. Also ich wollte irgendeinen Promotion- oder Messejob machen und bin dann tatsächlich auf der Fashion Week in Berlin gelandet. Also war dann direkt bei einem Casting und wurde dann ausgewählt und am nächsten Tag bin ich dann das erste Mal als Model mitgelaufen. Also ich hatte null Erfahrung, ich wusste auch überhaupt nicht, was das ist. Also meine Eltern kamen dann mit, waren natürlich ganz stolz. Für mich war das eigentlich alles eher so ein Spiel. Ich habe das gar nicht ernst genommen und ab diesem Zeitpunkt bin ich dann wirklich unterwegs gewesen als Model, auch international.
Na, du bist ja sehr groß. Ich meine, das ist natürlich schon mal groß und schlank und
ja,
als Ausstrahlung. Insofern passt das natürlich auch gut. Ich habe auch gemodelt, als ich jung war. Ich war jung und brauchte das Geld, um das Geld aufzubessern.
Ja.
Und war damals dann, da gab es noch kein Social Media. Und wenn man dann da auf einer ganzen Seite, Titelseite in der Zeitung war, das war
Wahnsinn.
Schon sehr fame. Ja. Das war
natürlich.
So, ja.
Klar.
Da war man richtig fame. Ja. Und dann hast du das Modeln auch eine Zeit lang gemacht, dann auch hauptberuflich?
Ja, ich habe dann in Berlin angefangen zu studieren. Also ich habe Ingenieurinformatik studiert und habe dann...
Wie kommt man zur Ingenieurinformatik?
Also ursprünglich habe ich Immobilienwirtschaft studiert.
Ist auch nicht viel anders.
Naja, das ist aber ein bisschen interessanter.
Ich hätte jetzt fast gesagt, nicht viel besser, aber nicht viel anders, ja.
Nee.
Also mich als Kreativer ist beides, das sind spanische, wie sagt man, böhmische Dörfer? Oder ja.
Ja, also ich interessiere mich schon so für Immobilien, deswegen bin ich gerade ganz begeistert von deinem Apartment. Das ist der absolute Wahnsinn.
Dankeschön.
Und ich bin leider damals durch eine Prüfung gefallen, zweimal, durch eine Hausarbeit und musste mein Studiengang wechseln oder ich wäre halt exmatrikuliert worden.
Okay.
Das war für mich ein Weltuntergang. Ich habe dann gewechselt, konnte nur Ingenieurinformatik machen und ja, so kam ich zu diesem Beruf. Ich habe dann auch 2 Jahre in dem Beruf gearbeitet in Düsseldorf. Habe festgestellt, dass das überhaupt nicht meins ist, also dass das einfach nicht mein Leben ist, dass es nicht meine Zukunft ist, habe alles hingeschmissen und dann gesagt, okay, ich möchte jetzt echt nur noch Musik machen.
Und das Modeln lief noch so nebenher oder gar nicht mehr?
Also während meines Studiums habe ich eigentlich mehr gemodelt als studiert. Also ich war nur unterwegs. Und dann, als ich in meinem Job gearbeitet habe in Düsseldorf, in einer großen Computer-Online-Spielefirma, da habe ich dann noch ab und zu gemodelt und habe aber schon so gemerkt, also irgendwie stimmt was mit meinem Leben nicht. Irgendwie muss ich was ändern, weil ich bin unglücklich. Also das ist irgendwie nicht mein Leben. Ich bin viel zu kreativ. Und selbst im Modeln kannst du dich ja auch nicht verwirklichen. Also du bist ja einfach nur ein Kleiderständer, der was anderes präsentiert. Du präsentierst ja nicht dich selbst. Ja, du präsentierst was anderes, jemand anderen. Mhm. Und das hat mich irgendwie gestört. Das hat mich auch immer beim Modeln gestört. Ich hatte auch teilweise zum Beispiel Sachen an oder Kleider an, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die gar nicht ich waren. Mhm. Und das war immer so ein bisschen der Punkt, den ich nicht so mochte. Und ich glaube, deswegen bin ich da auch nicht so 100% immer dabei gewesen. Denn ich habe schon immer gemerkt, ich bin einfach kreativer und ich möchte irgendwie was Eigenes machen. Am liebsten würde ich meine eigenen Songs machen. Das war schon immer so der Wunsch, den ich hatte. Und
also schon als Kind wolltest du Sängerin werden?
Also ich wollte auf der Bühne stehen. Am liebsten mit der Gitarre. Also das war so als Kind so meine Vision, die ich hatte. Dass ich dann wirklich eigene Songs und so mache, das wusste ich damals noch nicht.
Also bei mir war es eher umgekehrt. Ich war ein sehr ruhiges Kind, aber auf der anderen Seite musste ich auch wieder sehr extrovertiert sein, da meine Eltern ein Lokal hatten. Und dadurch war ich auf dem Präsentierteller. Also war ein sehr, sehr gut besuchtes Lokal mit Fabrikanten aus den umliegenden großen Städten. Und insofern wusste jeder im Umkreis, wer ich bin. Also ich konnte mit 10 Jahren 4 Kilometer laufen ins nächste, den nächsten Ort und ging da in ein Gasthaus essen und ging wieder raus und mein Vater hat dann einen Anruf bekommen und hat dann die Rechnung bezahlt. Ja?
Okay.
Also die wussten schon, wer da kommt. Und ich musste aber immer Pfötchen geben und schön gut die Leute grüßen und Liedchen singen. Und ich wollte aber gar keine Liedchen singen. Also das wollte und das war eigentlich die umgekehrte Seite. Und irgendwann habe ich gemerkt, also man sagt immer, ach, das ist aber ein hübsches Kind, ein interessantes Kind. Und irgendwann habe ich gehört, jetzt gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder das nervt dich völlig ab und du rebellierst dagegen, oder, so war das bei mir, du merkst, das hilft ja und baust das aus. Ja, dachte, okay, das bringt dich ja nach vorne. Ja. Und so kam ich eigentlich dann so ein bisschen in die, aber Öffentlichkeit hatte aber jetzt nicht den Wunsch, auf der Bühne zu stehen, sondern ich wollte alle Frauen zu Prinzessinnen machen. Das war ja, und da habe ich mich dann auch reingekniet und dadurch war ich natürlich irgendwann im Scheinwerferlicht. Aber du wolltest auf die Bühne und wie kam es dann, es muss ja dann irgendwann einen Punkt gegeben haben, wo du gesagt hast, so jetzt ran an die Buletten, jetzt möchte ich Musik machen, oder du die richtigen Leute getroffen hast oder hast du sie gesucht oder war das ein Zufall?
Also der entscheidende Punkt, glaube ich, war, ich hatte durch mein Modeln, habe ich einen Job als MTV-VJ. Also ich habe für MTV moderiert.
Die MTV war damals ganz, ganz cool, ja.
Genau.
Also ich weiß nicht, gibt es das überhaupt noch? Ich glaube gar nicht mehr, ja.
Doch, das gibt es noch.
Aber ich gucke keinen Fernsehen mehr, deshalb gibt es das so.
Ja.
Aber eine Zeit lang gab es ja da Talks und das war richtig cool, ja. Also ja, MTV war
cool.
Ja.
Also ich habe jetzt nur die Clubtour moderiert. Das war jetzt eher was Kleineres, aber das war so der entscheidende Punkt, denn während der Tour, wir hatten so einen Tourbus, mit dem waren wir unterwegs, in Österreich und in der Schweiz. Und unsere Tourbegleitung hatte immer seine Akustikgitarre dabei. Und ich habe ja viele, viele Jahre gar nicht mal meine Gitarre in der Hand gehabt. Und ich war irgendwie so begeistert. Das hat mich so fasziniert. Er hatte seine eigenen Songs gespielt, hat selber komponiert. Und da habe ich irgendwie gemerkt, wow, am liebsten würde ich hier nicht über die Musik erzählen oder reden, sondern ich würde am liebsten selber Musik machen. Das ist ja eigentlich genau das, was ich immer wollte. Mhm. Und er hat mir dann auch so ein bisschen Mut gegeben. Wir haben dann gemeinsam Songs komponiert und gesungen und er sagt dann, ey, du singst echt gut, du musst das machen, mach das einfach. Und ich habe mir auch viele Jahre das vielleicht auch gar nicht so richtig zugetraut. Und ich habe es mir einfach nicht getraut und habe mich immer so ein bisschen hinter der Modelfassade versteckt, obwohl ich lieber was anderes halt gemacht hätte. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt, ich probiere das jetzt. Bin dann regelmäßig, also habe dann meine ersten Songs selber geschrieben und komponiert, bin regelmäßig zu Universal gegangen, also ich weiß nicht, wie oft ich da war. Ich hatte einen Kontakt durch einen guten Freund von mir und bin dann immer wieder hin, also ich bestimmt 20, 30 Mal, habe meine neuen Songs vorgestellt, habe mir da die Tipps abgeholt und jedes Mal, ja, du musst das und das verbessern und das ist noch nicht gut und du musst metaphorischer werden. Und habe ich das versucht immer umzusetzen, habe wirklich daran gearbeitet und irgendwann war das dann gut genug. Also dann bin ich zu Universal gegangen. Also meine erste Single ist dann über Universal.
Wie hieß die erste Single?
Also meine erste Single heißt Tanz mit mir.
Okay.
Das ist noch die Single, da hatte ich kein Label. Mhm. Das war noch ganz, ganz früher. Das ist, glaube ich, auch schon 8, 9 Jahre her. Und die erste Single, sage ich immer, meine erste eigene Single heißt Schieß ihn auf den Mars. Die habe ich auch selber geschrieben mit einem Freund von mir, mit Tim. Und das ist für mich meine erste Single. Die.
Soll das da jemand Spezielles auf den Mars schießen? Oder?
Also man munkelt. Ja, tatsächlich sind meine Songs ja immer autobiografisch. Ja. Also ich singe wirklich aus eigener Erfahrung. Das ist, was mich bewegt. Das kann ich nur schreiben und singen, also was anderes geht bei mir nicht. Und deswegen sind da schon spezielle Leute gemeint.
Ich denke, dass so manche Frau mal einen auf den Mars schießen würde.
Absolut, ja? Definitiv.
Oder wie meine Freundinnen manchmal sagen, also den könnte ich halt wieder unter Strom stellen, ja?
Absolut, ja, richtig so.
Ja. Ja, also auf den Mond kann man ja auch schon, ja, also so One-Way-Ticket. Mhm. Ja, und dann ging es ja auch
dann
bei dir
los.
Eigentlich steil bergauf. Und jetzt bist du sehr, 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 sehr erfolgreich. Mhm. Und du hast mehrere Songs gerade in den Top 100, ist
genau.
Das richtig?
Ja, ich hatte zwei Stück.
Ja, mhm. Und wie kamst du auf Schlager zu machen, ja?
Das ist auch ein,
Umfang. Weil Michael Jackson und Schlager ist jetzt ja ein
das
bisschen...
Das passt nicht ganz. Also ich komme ja eigentlich aus dem Rock. Also meine ersten Songs waren auch Rocksongs. Ich habe halt E-Gitarre gespielt, hatte damals die Rockshow. Das war alles sehr rocklastig. Ich habe damals einen Rock-Medley gemacht und so die Klassiker gespielt. Und das waren so die ersten, also die Anfänge. Und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass meine Stimme irgendwie nicht so harmoniert mit dem, was ich spiele. Also das war immer so ein Konflikt, den ich hatte. Obwohl ich dann dachte, Mensch, das ist... Irgendwie passt das nicht richtig. Und die Songs, die ich selber komponiert habe, waren komischerweise auch sehr, sehr schlagerlastig. Das kommt aber aus meiner Kindheit, denn ich bin auch mit Juliane Werding, mit der Kelly Family und vielen anderen Schlagerkünstlern groß geworden durch meine Eltern, weil die das regelmäßig gehört haben. Und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen geprägt, dass dann die Songs, die ich dann so selber geschrieben habe, die waren dann eher so Juliane Werding-mäßig. Die liebe ich übrigens, also das ist auch für mich ein großes Vorbild. Und ich glaube, dass dann so dieser Switch kam, dass ich gesagt habe, naja, vielleicht sollte ich dann mal so ein bisschen sanfter werden, auch mit der Gitarre und sollte mal versuchen, dass ich eher so in diesen Popschlagerbereich gehe. Denn das ist das, was ich halt auch kann, was ich auch schreiben kann. Da passt meine Stimme rein und das hat dann auch sehr, sehr gut harmoniert.
Wie stellt man sich das vor, wenn du so einen Song komponierst? Kommt er so plötzlich oder setzt du dich dahin oder also bei mir ist es so, ich warte immer den Moment ab, ob das ein Bild ist oder ein Outfit oder etwas dann. Es kann auch ganz schnell gehen, wenn jemand sagt, ich muss was haben, dann kann es auch ganz schnell gehen, da ich Tausende von Einzelstücke schon gemacht hat, die in meinem Kopf dann losrattern und dann ich relativ schnell auch was zusammen habe. Aber wenn ich jetzt nicht diesen Druck habe, man will sich ja auch nicht ständig so einen Druck machen, dann warte ich auf den Moment und irgendwann kommt er und dann geht es auch sehr schnell. Also wenn ich jetzt lange überlegen müsste, habe ich oft schon gesagt, manche denken ja, man muss sich von außen inspirieren. Also ich inspiriere mich zum Beispiel gar nicht von außen. Sicher sieht man Dinge und schnappt die mal auf, aber das kommt eigentlich so alles von innen. Und wenn ich jetzt lange hinsitzen müsste und überlegen, würde ich den Job wechseln. Also, aber es hat alles seine Zeit und bei mir ist es so, wenn ich jetzt ein Bild male oder ein Outfit mache, dann muss ich das auch in diesem Moment festhalten, weil eine Stunde später wäre es schon wieder ein anderes Bild. Mhm. Dann kann man das nicht mehr machen. Ist es beim Song ähnlich?
Also bei mir ist das wirklich ähnlich. Also bei mir sind es Emotionen, sind Gefühle, das sind so... Ja, Tagesverfassungen, die ich habe. Zum Beispiel bei Nie wieder alleine zu zweit, das ist ja meine aktuellste Single. Das war einfach ein Gefühl. Ich hatte das und ich habe, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, durch welche Situation das hervorgerufen war, aber es war einfach so, dass ich gefühlt habe, boah, nie wieder habe ich Bock auf sowas. Ich will sowas nie wieder erleben. Ich muss unbedingt einen Song daraus machen. Und dann habe ich angefangen, den Song zu schreiben. Habe dann einen guten Freund angerufen und habe den Song dann mit ihm produziert.
Ich denke, dass das ein Song ist, den im Moment viele Menschen... gerade auch nach dem Lockdown erleben, dass sie viele zu zweit alleine sind.
Ja.
Es ist aber besser, alleine zu sein, weil zu zweit alleine ist ja dann ganz furchtbar. Wenn man alleine sein möchte, möchte man ja auch alleine sein. Also so geht es mir.
Richtig.
Aber nicht jemanden neben einen haben, mit dem man auch alleine ist.
Mhm.
Und ich nehme an, dass das bei dir die Situation war, wenn du da drüber sprechen möchtest, dass du einfach in einer Beziehung vielleicht warst, wo du dann doch alleine warst.
Richtig, also ich war sehr, sehr lange in einer Beziehung und habe die letzten Jahre wirklich eigentlich für mich gelebt. Also ich habe mich sehr allein gefühlt, denn es war eigentlich auch keine richtige Beziehung mehr. Und es war auch sehr, sehr toxisch. Also ich habe sehr, sehr viel mitgemacht. Und manchmal ist es ja so, also ich zum Beispiel bin ein sehr, sehr gutmütiger Mensch. Ich denke auch immer positiv und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich kämpfe dann auch bis zum Schluss, aber in diesem Fall war das dann ja leider vergebens, beziehungsweise ich bin froh, dass ich diesen Cut gemacht habe, dass ich das geschafft habe. Also das war auch mit viel Mut verbunden für mich und ich glaube deswegen, daraus ist dieser Song auch entstanden, aus diesen ganzen Emotionen, die ich da gesammelt habe. Es ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich diese Situation hatte und diese Beziehung. Ich habe einfach mit diesem Song Nie wieder alleine zu zweit, habe ich das alles verarbeitet, habe damit wirklich abgeschlossen für immer. Dann meine Single davor handelte ja eigentlich auch schon über diese Situation oder über diese ja, über diese Beziehung. Und jetzt habe ich gesagt,
mit dem davor war Schießen auf den Mond.
Nee, das war Engel. Nee, das genau, und der auch. Nein, das war Engel gegen Teufel. Also der hat dann auch nochmal so ein paar Dinge ans Licht kommen lassen. Und ja, nie wieder alleine zu zweit. Das ist halt der absolute Schlussstrich, die Abrechnung für mich, für mich selbst, auch mit meiner Vergangenheit. Ich bin niemandem böse, ich bin glücklich, ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe und dass ich auch, ja, ich habe viele Jahre eigentlich auch für andere Menschen gelebt, also nicht für mich selbst. Ich habe mich nicht verwirklichen können. Und jetzt ist es einfach so, ich bin dankbar, ich darf ich sein. Also ich darf die Künstlerin Janice sein, die mit der E-Gitarre. Das war viele Jahre nicht so. Das war viele Jahre mit, ja, also mit Ärger verbunden, beziehungsweise es war schwierig. Für mich war es echt schwierig. Und
also du wurdest da auch nicht, es ist ja so, dass man dann auch, wenn man sowieso schon, sagen wir mal, unsicher ist und wie du sagst, sich erstmal nicht so traut und ja, dann ist ja eigentlich auch wichtig, dass wenn man zu zweit ist oder mit jemandem zusammen ist, dass man Unterstützung bekommt und dass man Zuspruch bekommt und dass man gestärkt wird. Und wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann ist es nicht nur kontraproduktiv, sondern ja, dann läuft da natürlich etwas verkehrt. Ja.
Absolut,
und
ja.
Ich glaube, das Problem ist, dass man ganz lange es eben auch nicht wahrhaben will, gerade wenn man zu gutmütig ist. Und dann schaffen die ja auch ganz gut, einem das Gefühl zu geben, dass man selber schuld dran ist, nicht ganz dicht ist und,
ja,
und dass
richtig.
Man eigentlich, dass sie das Opfer sind und man selber, und das glaubt man dann auch noch, ja.
Du redest gerade von Narzissten, genau.
Und irgendwann, ja, und das kriegt man aber auch vorgeworfen, dass man selber einer
richtig,
ist.
Richtig, ja. Kenne ich.
Und Psychopath und Narzisst. Und
ja.
Irgendwann, wenn man Glück hat und dann schafft man es trotz Loyalität und trotz Gutmütigkeit einen Cut zu machen und zu sagen, nee, also jetzt, ja,
genau.
Jetzt ist es gut und jetzt muss ich mal schauen, dass ich mal nach vorne komme. Und das, man verliert sich ja auch so, das ist auch so ein Thema. Man verliert sich so, weiß nicht, ob das ist auch so gegangen, man verliert sich so und muss sich dann auch später erstmal wieder finden. Und ich glaube,
richtig. Wenn
man so einen Song, man sagt sowieso, man soll Dinge niederschreiben, auch Wünsche, die man hat, niederschreiben,
ja. Weil
das Niederschreiben eine ganz andere Wirkung hat, als nur etwas zu denken. Und ähnlich ist es ja beim Song. Und eigentlich hast du ja ein Mantra gemacht, in dem du immer gesungen hast. Und ist ja großartig, dass du das geschafft hast. Und man muss sich ja auch erst wieder finden. Das ist ja auch ein großer Prozess. Das ist ja wie wenn Fragmente plötzlich, die man weggegeben hat, verloren hat, sich wiederfinden. Das große, große Problem ist ja, dass die Menschen denken, wenn wir mit jemandem zusammengehen, dass man eins werden muss, was ein ganz großer Quatsch ist. Es sind immer zwei verschiedene Persönlichkeiten, die Schnittpunkte finden müssen. Und das große Drama ist ja, dass man dann oft, dass viele dann ihre Freundschaften aufgeben, und man sich nur auf den Partner konzentriert und dann Stück für Stück wird der Radius kleiner gesteckt und ja. Und dann sitzt man auch schon in der Falle. Aber aus der hast du dich dann gelöst und hast diese Songs gemacht und machst das jetzt auch sehr erfolgreich. Man merkt auch, dass du sehr befreit bist und sehr, sehr offen bist. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass du auch ganz viele Menschen damit berührst und mit den Songs auch, ja, nicht nur, dass sie einfach schön anzuhören sind, sondern dass du auch Menschen damit zum Nachdenken bringst. Ja,
ja, genau. Das ist eigentlich auch so der Sinn, dass ich den Leuten bzw. Menschen Kraft gebe, die gerade in einer ähnlichen Situation stecken, die vielleicht gerade in einer toxischen Beziehung gefangen sind, dass ich denen einfach Mut gebe, sich daraus zu befreien, weil wir haben alle keine Zeit bzw. wir haben keine Lebenszeit zu verschwenden oder zu verschenken an die falschen Menschen, weil wir leben nicht ewig und manchmal will man es nicht wahrhaben, aber ich kann nur jedem raten, der sowas fühlt in seiner Beziehung, wo die ersten Anzeichen da sind, dass man lieber zu früh als zu spät da einen Cut macht und sich nochmal neu orientiert und sagt, okay, ich nehme jetzt das nochmal in die Hand, mein Leben. Gerade wenn man sich auch so verloren hat oder das Leben eines anderen mitgelebt hat, für ihn gelebt hat oder vielleicht sogar mit ihm gearbeitet hat, für ihn gearbeitet hat, dass man dann einfach sagt, okay, ich muss jetzt mein Leben in den Griff kriegen, auch wenn es jetzt viele, viele Jahre sind. Und ja, das ist, ich kann das nur jedem raten. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass ich das schon eher gesehen hätte. Also das ist sehr, sehr lange, also am Ende war es zu lange und deswegen schreibe ich die Songs, damit ich andere Leute auch da, ja, so ein bisschen vielleicht positiv beeinflussen kann, beziehungsweise, dass sie vielleicht gewisse Fehler nicht machen, die ich vielleicht gemacht habe.
Ja, ich denke, dass auch ganz viele Menschen in dieser Situation sind, aber den Mut einfach nicht haben.
Genau.
Und dann Angst haben, allein zu sein. Aber am Ende des Tages ist es so, wenn du zu zweit allein warst und dann plötzlich allein bist, bist du verrückterweise nicht mehr so allein. Ja, also weil du dich ja wieder hast. Und es ist eigentlich eher auch ein befreiendes Gefühl. Und als hat man Ballast abgeworfen. Aber es dauert eine ganze Zeit, bis man sich wieder gefunden hat. Und bis
absolut,
man
ja.
sich wieder, also das dauert schon, das ist ja auch teilweise traumatisch. Ja. Du warst jetzt gerade auch in Dubai wieder. Und was gefällt dir an Dubai? Was magst
was
du an Dubai?
Gefällt mir an Dubai? Also natürlich das Wetter, die Sonne. Also es ist immer angenehm warm. Es ist nicht zu luftfeucht. Also es ist eine angenehme, es ist einfach ein angenehmes Klima.
Obwohl ich es auch schon sehr feucht erlebt habe. Also
echt? Heiß, okay.
Ja, also gerade jetzt in den Juni-Juli-Monaten war es schon so heiß und feucht, da bist du raus und so heiß und da bist du, nach ein paar Minuten warst du nass geschwitzt. Ja,
ja okay, klar, das ja. Aber zum Beispiel Miami finde ich noch schlimmer.
Auch, haben auch nicht,
ja.
nicht mehr gehalten. Ja.
Aber das finde ich ist auf Mallorca auch so. Also meine Haare sehen immer grausam aus, egal wo ich bin. Wenn irgendwo, wo es heiß ist, ist es immer schlimm. Also, aber meine Haare sind sowieso so eine Sache für sich. Aber ja, was gefällt mir noch an Dubai? Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass Dubai für mich eher zum Arbeiten ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, ich liebe Dubai, weil Dubai hat so schöne Sehenswürdigkeiten. Klar hat es auch, aber ich bin eher so der Italien-Fan oder der Spanien-Fan, wo ich sage, wow, da ist so eine schöne Altstadt und so, das gefällt mir. Da sind vielleicht noch Orte, die man entdecken kann. Das ist eher so meins. In Dubai ist das alles sehr, sehr künstlich. Es ist alles sehr perfekt. Aber zum Arbeiten, also zum reinen Arbeiten, ist Dubai für mich optimal. Also ich habe in Dubai sehr, sehr gute Jobs. Deswegen bin ich auch regelmäßig dort. Du kannst, selbst als Influencer, hast du in Dubai ja alle Möglichkeiten. Das ist einfach Wahnsinn. Und die, ich weiß jetzt nicht genau, ob Spanien beispielsweise oder Italien auch so viele Möglichkeiten bietet. Also ich glaube, da ist Dubai schon ganz weit vorn, dass du da gewisse Kooperationen machen kannst als Influencer für Hotels, für Beachclubs, für Labels. Also das ist wirklich, da sind so viele Möglichkeiten. Und deswegen ja, bin ich öfter dort und deswegen gefällt mir Dubai aus dem Aspekt.
Also ich bin das erste Mal nach Dubai 1994 und da gab es gerade 2 5-Sterne-Hotels. Das war das Intercondi und das Hyatt Regency und sonst gab es nur Wüste, ja.
Ja, ja, das ist Wahnsinn.
Und was dann innerhalb von wenigen Jahren in den Himmel geschossen ist, also das war gigantisch. Und für mich war das dann lange Zeit so ein Ort der Inspiration, weil du kamst an und jetzt ist es gar nicht mehr so. Es ist schon sehr, sehr große Glitzermetropole, also Abu Dhabi noch eher, trifft es noch eher, aber damals war das wirklich so 1001 Nacht orientalisch. Du kamst an in eine völlig andere Welt. Inzwischen ist der Flughafen ja, könnte auch Hongkong sein, naja, oder, ja, aber in eine andere Welt und alles war over the top und groß und Gold und ich habe mich da immer sehr inspiriert und hatte da auch immer wundervolle Stoffe gefunden und war hunderte Mal in Dubai. Und dann ging es also so, jetzt nach dem Lockdown fand ich es mitunter sehr schwierig und sehr anstrengend und hat es mir nicht mehr so gefallen, aber ich glaube, es wird jetzt wieder. Ja. Es war alles sehr überteuert und der Service teilweise auch nicht mehr so, wie ich ihn kannte, aber inzwischen glaube ich, ist das wieder besser und es lohnt sich es ist auf jeden Fall immer wieder schön, nach Dubai zu kommen, nach Dubai zu gehen, wobei ich auch, wie gesagt, Abu Dhabi sehr schön finde, wenn man jetzt wirklich ein bisschen mehr diesen orientalischen Touch haben möchte, dann ist es dann eher Abu Dhabi, das ist nicht so touristisch, aber Dubai ist natürlich, ja, diese ganzen Malls und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Es gibt ja alles,
genau,
ja,
richtig.
Tausende, also nicht eine Tausende Taschen, tausende Paar Schuhe.
Ja,
ja. Und
das stimmt.
Auch mit den Hotels, also ein Ort der Superlative. Aber mir fiel einfach auf, dass du sehr oft dort bist und dachte mir, okay, mag sie es einfach, findet sie es ganz toll. Aber jetzt hast du ja uns auch erklärt, warum du arbeitest auch viel dort. Und das ist ja auch das Schöne heute, dass die Welt ja irgendwie auch so klein geworden ist und dass man auch fast überall arbeiten kann. Ja? Wenn man ein bestimmtes Produkt anbietet, dann kann man, wenn man ein bisschen geschickt ist, überall auch arbeiten und etwas finden, das... ja, dass einen Spaß macht und dass man, und das ist ja das Schöne an dir, dass du auch so vielseitig bist und du bist ja jetzt gerade an einem Punkt, das geht sehr stark nach oben, vorwärts. Was hast du noch für Träume, für Wünsche und wo siehst du dich, das ist immer so die schöne Frage, wo siehst du dich so in 10 Jahren? Ja?
Okay. Also meinen ersten Wunsch für dieses Jahr, den habe ich mir tatsächlich schon erfüllt. Also ich bin ja bei der Nino de Angelo Tour mit dabei als Support Act. Das war so mein Ziel, dass ich bei einem großen Künstler mit dabei sein darf. Ich möchte gerne irgendwann meine eigene Tour machen. Also ich würde gerne meine eigenen Konzerte veranstalten. Das ist, glaube ich, so das oberste Ziel für mich, dass ich wirklich noch viel, viel mehr Leute mit meiner Musik begeistern kann und dass sich noch viel, viel mehr Leute mit meinen Songs identifizieren können. Das ist ja eh so das, was mir so wirklich Kraft gibt und Mut gibt und was mich einfach glücklich macht. Also ich habe das auch regelmäßig, dass mir Leute dann schreiben und also jetzt gerade bei meiner letzten Single und mir dann erzählen, oh Mensch, ey, der Song, der passt so gut in meine Situation. Ich habe mich gerade getrennt und danke für den Song. Du hast mir echt Mut gegeben, finde ich cool. Oh, das ist für mich genau das ist der Grund, wieso ich Musik mache. Also ich mache das genau aus diesem Grund und es macht mich einfach total glücklich. Und deswegen, also mein Ziel ist eigentlich, dass ich ja weiterhin glücklich bin, dass ich irgendwann meine eigenen Konzerte machen kann und dass meine Songs auch die Menschen glücklich machen. Also dass meine Songs einfach bei den Menschen ankommen. Das ist eigentlich so das oberste Ziel, was ich habe.
Ja, aber das kommen sie ja und offensichtlich machst du ja genau das. Und du hast ja auch jetzt inzwischenzeitlich die Plattenfirma gewechselt. Mhm. Also bist nicht mehr bei Universal, sondern bei
Telamo bin ich jetzt, genau.
Mhm. Und wie übrigens einige Künstler, die ich kenne. Mhm. Und bist du ja auch sehr erfolgreich. Und das ist ja sehr, sehr schön. Sind die nächsten Songs, die du planst? Hast du schon wieder was? Kann man drüber sprechen? Hast du schon was geschrieben?
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Habe ich.
Ist es irgendwie eine neue? Ich meine, irgendwann kommt vielleicht irgendwann. Glücklich zu zweit, nicht allein.
Genau. Oder, also du hast schon recht. Denn jetzt kommt so der leichte musikalische Umbruch. Also nicht vom Stil, sondern vom Inhalt. Denn ich bin ja an einem Punkt angekommen, wo ich mich befreit habe, wo ich glücklich bin. Und darüber habe ich jetzt auch meine nächste Single geschrieben. Also zusammen mit dem Basti Rätsel habe ich einen Song geschrieben. Der heißt Euphorie. Und der wird als nächstes kommen. Und der ist dann wirklich ganz, ganz anders. Also das ist dann wirklich um 180 Grad, die 180 Grad Wendung. Und ja, ihr könnt auf jeden Fall sehr gespannt sein.
Wann kommt der raus? Weißt du das schon?
Sehr, sehr zeitnah. Also ich denke in spätestens anderthalb Monaten.
Okay. Mhm. Wie definierst du Glück?
Glück definiere ich, indem ich sagen kann, meine Familie, meine Freunde sind glücklich und zufrieden und vor allen Dingen gesund. Und ja, dann komme ich. Also dann für mich.
Solltest du zuerst du kommen?
Ja, also bei mir ist es wirklich so, dass wenn es meiner Familie nicht gut geht oder meinen engsten Freunden, dann geht es mir auch nicht gut. Deswegen, also das ist für mich das A und O.
Naja, das spricht ja auch für dich, aber wir sollten also lernen, uns an die erste Stelle zu stellen, weil wenn es dir
stimmt,
nicht gut geht, ja.
Hast du recht, ja.
Weißt du, in der Bibel steht ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber von manchen möchte man dann auch nicht geliebt werden, deshalb, das ist ja das große Drama und wenn man in so Beziehungen, auch toxischen Beziehungen ist, dass man dann immer erst für andere da ist und das ist eigentlich der falsche Ansatz. Weil irgendwann
recht,
hat man so viel gegeben, dass man nichts mehr zu geben hat und man selbst hat sich auch nichts mehr zu geben und das ist schwierig.
Das stimmt, aber genau deswegen sollte man sich auch die Menschen genau auswählen. Also man sollte schon genau darauf achten, wer in der engsten Umgebung ist, damit gewisse Menschen das dann auch nicht ausnutzen.
Ja, aber im Moment ist es, finde ich auch, das ist ein Lied von Milva, das Milva eigentlich mal gesungen hat und das passt ganz gut. Im Moment ist es ja auch so ein bisschen, wenn man das Thema Freunde anschneidet, so ein Kommen und Gehen, ja.
Mhm.
Also man hat so ein paar Freunde, die man seit vielen, vielen Jahren oder auch Jahrzehnten hat und die auch den Weg mit einem weitergehen, aber das sind wirklich wenige.
Ja.
Und dann habe ich im Moment so das Gefühl, man lernt, man ist ja offen und sollte es auch sein und lernt neue Menschen kennen. Und viele verkaufen sie einfach sehr gut.
Mhm.
Und dann stellt man aber relativ schnell fest, dass der Braten stinkt oder dass das nicht so ist. Und dann hat sich das auch schon wieder. Und das ist, finde ich, im Moment eine ganz schwierige Entwicklung. Und wenn man natürlich wie du jetzt auch selbst eine große Veränderung durchmacht und sich verändert, weiterentwickelt, erfolgreich ist, dann ist sowieso immer die Frage, wer geht den Weg noch mit? Wer kann
richtig.
Es ohne neidisch zu werden, ohne bösartig zu werden? Wer freut sich auch wirklich für dich? Also manchmal so auf Instagram, wenn die schreiben, ach, ich freue mich so für dich, ich freue mich so, da denke ich, ja, habe ich es mir schon, glaube ich, schon verstanden. Also wenn man ein bisschen feinfühlig ist, merkt man ja oft auch schon, ob Menschen sich wirklich freuen oder es nur vorgeben. Und da hast du vollkommen recht, das muss man relativ schnell auch herausfinden.
Ja, absolut.
Und lieber hat man nur ganz wenige Freunde, aber auch echte als diese Menschen, die so vorne rum schön tun und dann am Ende dir eigentlich mehr schaden als gut tun. Ja?
Absolut. Also ich sehe das ganz genauso. Und Deutschland ist ja auch das Land der Missgunst und des Neides. Das ist einfach so. Und ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt, dass da so gewisse Leute in mein Leben traten und dann mit einem befreundet sein wollten, wo du genau gemerkt hast, da ist irgendein Hintergedanke. Also das ist, ich habe Gott sei Dank ein gutes Gespür dafür. Deswegen lasse ich auch sehr, sehr wenige Leute in mein Leben rein, also neue Leute. Ich habe viele, viele gute Freunde, die ich auch schon seit sehr vielen Jahren habe. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden. Also gerade in den letzten Jahren bin ich sehr vorsichtig geworden.
Naja, oder gerade auch die Kandidaten, die eben selber gar nichts auf die Reihe kriegen. Und man denkt da in seiner Naivität, die Menschen würden sich für einen freuen. Und dann schickt man denen einen Erfolg. Und dann muss man dann irgendwann feststellen, dass sie eigentlich gar nicht freuen. Dass sie im Gegenteil neidisch werden oder bösartig werden. Oder man merkt ja auch, wenn sie nicht mehr antworten oder nicht mehr liken. Richtig. Wenn sie nicht liken, dann merkst du auch, was die Stunde geschlagen hat. Und also dann sollte man sich von diesen Menschen auch entfernen, weil das die Sache ist ja, dass unsere Aura ja weit über unseren Körper hinausgeht und wir jedes Mal, wenn wir auf einen Menschen treffen, sich unsere Felder, unsere Aura vermischt miteinander. Das heißt, wenn man mit solchen hinterhältigen, bösartigen Menschen, wir sind alle, also es ist niemand nur bösartig und niemand nur hinterhältig, aber es gibt natürlich welche, die sich darauf versteift haben. Und wenn jemand gut in etwas ist, wird er es immer wieder machen. Ja. Wenn jemand gut darin ist, hinterhältig zu sein, dann wird er immer gegen dich gewinnen, weil du diese Gedankengänge gar nicht nachvollziehen kannst. Er ist da viel besser drin. Und diese schlechte Energie vermischt sich natürlich mit deiner und das braucht man also wie ein Kropf. Ja? Also das braucht man, überhaupt nicht. Und das ist die, deshalb ist es also da auch sehr wichtig und man, ja, man muss eben auch damit leben, dass man dann im Zweifel lieber ganz wenige Freunde hat, als falschen, die einem nicht
gut tun und vielleicht sogar schaden wollen.
Die einem nichts gönnen können. Ja,
oder so, genau.
Ja. Wer sind deine Fans? Wer sind so deine Fans, die, also so die Kerngruppe, sind natürlich wahrscheinlich ganz, ganz viele, aber man hat ja doch immer so, bei mir ist auch von der Wiege bis zur Bahre, kann man sagen, von was weiß ich, 2 Jahren bis wenn man so will, bis 100 Jahren.
Ja.
Trotzdem hat man ja so eine Kerngruppe, wo man sagt, sind so die Hardcore-Fans, ja.
Also das sind bei mir tatsächlich junge Mädchen. Also das merke ich immer wieder. Die meisten Nachrichten kommen wirklich von jungen Mädels, wo ich immer erstaunt bin. Also wirklich richtig jung, also um die 17 bis 20, die mir dann über ihre Beziehungen berichten. Das ist, war ich bei einem Konzert, bin ich dann in den Zuschauerbereich gegangen. Das mache ich eigentlich sehr, sehr häufig. Und da war so eine ganze Mädelsgruppe von jungen Mädels. Und die kamen dann so auf mich zu, ja, schieß ihn auf den Mars. Mit dem Song habe ich mich von meinem Ex-Freund getrennt, der hat mich betrogen. Und dann hat sie mir das alles erzählt und die hat fast geweint. Also die waren so total ergriffen. Und das sind so Momente, die da werde ich mich noch sehr, sehr lange dran erinnern, weil das einfach für mich das Allergrößte ist, sowas zu erleben und sowas auch auszulösen, solche Emotionen auszulösen. Also das war echt toll. Und ich glaube, ja, bei mir sind es wirklich die jungen Mädchen, die sich mit meinen Songs auch oft identifizieren können.
Wo sind deine nächsten Auftritte?
Mein nächster Auftritt ist in Kloppenburg. Und ja, dann die meisten sind im Moment im Ruhrgebiet. Ich habe aber auch einige in Österreich und in der Schweiz. Und Ende des Jahres dann auch viel in Ostdeutschland.
Sehr cool, sehr schön. Ja, hast du andere Hobbys noch, das würde mich noch interessieren, außer der Musik und was sind das für welche?
Ja, also ich glaube, mein Hobby sind meine Tiere. Also ich bin sehr, sehr tierlieb. Ich engagiere mich auch im Tierschutz seit ganz vielen Jahren und ich habe Schildkröten, ich habe einen Hund, ich habe einen Mini-Pony. Also das ist so.
Also du hast Schildkröten. Wie viele Schildkröten hast du?
2.
Männlich und weiblich oder weiblich?
2 Weibchen. Also das ist so lustig. Ja, das ist, also Schildkröten sehen ja immer so harmlos und lieb aus, sind sie aber nicht.
Die können
richtig bissig sein. Also ich habe Landschildkröten, aber die sind schon, also meine Eve, die ist jetzt, glaube ich, 10 Jahre alt, so mittelgroß und die ist wie ein Hund. Also wenn du zu ihr reingehst, ich habe so ein Außengehege und ein Innengehege und wenn du in ihr Gehege gehst, kommt die sofort an und dann guckt sie erstmal, ob deine Schuhe vielleicht nicht gerade essbar sind. Also die das knabbert alles an. Ja, und manchmal, wenn du keine Schuhe an hast, also ich habe die auch im Haus laufen, also die läuft auch frei, sind immer in den Zeiten, wo die Temperatur noch nicht so warm, also wo es noch nicht so warm draußen ist. Und dann beißt die dich auch mal in Zehe. Also das passiert häufig. Ja, also das sind meine Schildkröten. Und Jamie, dann habe ich einen kleinen Mini-Yorkshire-Terrier, einen schwarzen. Jamie, der ist jetzt 10 Jahre alt. Das ist so mein Ein und Alles. Also mit dem habe ich wirklich alles durch. Also wir sind schon sehr oft gemeinsam umgezogen. Er ist in Berlin groß geworden, ist also ein richtiger Berliner. Und dementsprechend ist er auch erzogen. Also ich habe den nie an der Leine, der läuft immer ohne Leine und der hört aufs Wort.
Ja,
auch, also wir waren damals in Charlottenburg.
Also Billy würde gar nicht. Ging gar nicht. Also wir hatten, als Kind hatten wir meine Eltern Rottweiler, der hat auch gehört aufs Wort. Ja.
Okay.
Aber Billy ist da, nee, also das ginge gar nicht. Aber der ist es auch nicht gewohnt. Und wenn da ein anderer Hund käme, würde er lossporten, ja.
Also Jamie gar nicht. Also Jamie ist wirklich, das war mir ganz wichtig damals in Berlin. Wir haben mitten in der Stadt gewohnt, an der Hauptstraße. Und das war mir ganz wichtig, wenn ich dann mal die Hände voll habe, dass ich dann nicht noch eine Leine haben muss, sondern dass er einfach hört. Und er hört auch, selbst wenn da jetzt ein anderer Hund kommt oder irgendwas passiert, er bleibt sitzen. Also er hört besser als viele große Hunde. Und darum beneiden mich auch immer viele Leute, wenn die mich mit Jamie sehen, unterwegs sind. Ja, das ist richtig toll. Also Jamie ist für mich der absolute Traumhund. Ich bin auch sehr stolz, dass er mir gehört.
Ich habe mal für eine Fernsehsendung, die ich moderiert habe, verrückte Tierbehausungen, Tierbauten, habe ich mal ein Schildkrötengehege gemacht.
Ach echt? Okay.
Ja, und zwar in Form der Akropolis, ja, habe ich das entworfen. Und das war ein Außengehege, aber auch etwas, wo sie überdacht waren, wo sie in Schutz waren. Ja. Und dann buddeln die sich ja auch ein.
Genau.
Die buddeln sich ja dann ein, wenn die ihren Winterschlaf halten.
Ja.
Und dann hatten die auch so eine Futterbar, wo sie gefressen haben, wo sie fressen konnten. Ich weiß gar nicht mehr, was die alles da, aber auch Obst fressen die gerne, gell?
Ja, genau. Also, also großteils fressen sie so Wildkräuter und Pflanzen, aber wir geben auch ab und zu Obst. Also wenn nicht
und
viel
bei denen hat die eine die andere immer auf den Rücken geworfen.
Mhm. Naja,
das ist. Da war die erstmal außer Gefecht, ja. War die erstmal außer Gefecht, wenn die auf dem Panzer lag, dann musste sie ja erstmal wieder schauen, dass sie.
Genau.
Dass sie, ja. Also
Schildkröten sind schon.
Die können auch biestig sein.
Ja, also das hätte ich auch nie gedacht, aber ist wirklich so.
Und dann hast du einen Pony,
Genau, ein Mini-Pony, Fridolin. Der steht aber auf dem Bauernhof bei seiner Herde, weil das ist einfach für ihn das Beste. Also da sind 10 Ponys, seine ganze Familie ist dabei und ab und zu besuche ich ihn. Und er ist aber auch wie ein Hund, also schon als Baby war das so, dass so wie du gekommen bist, hat er sich erstmal auf dich draufgeworfen und wollte kuscheln. Also dann kam so diese Jugendphase, da war er dann so ein bisschen wild und ist immer, ja, hat er immer so ausgeschlagen. Also es ist auch nicht so lustig, weil man denkt immer Mini-Pony, ach, da passiert nichts. Aber selbst so ein kleines Mini-Pony, also die haben schon wahnsinnig viel Kraft. Das darf man nicht unterschätzen. Und wenn die losrennen, dann rennen die dich auch um. Gerade wenn sie so wild sind. Ja, dann haben wir ihn aber kastrieren lassen und dann ging das. Also dann ist er ganz zahm geworden.
Wir hatten in der Kindheit auch ein Pony und auch so eine Kutsche, wo man fahren konnte und auch Pferde.
Ja.
Und ich liebe auch Pferde.
Ich auch.
Und es gibt auch einen Hengst, der heißt Prinz Pompös. Der
ja?
Ist, ja.
Die haben mich, ist der schwarz oder wie sieht
der aus? Der ist braun, ein wunderschöner, muss ich mal ein Foto zeigen. Mhm. Und die hatten mich gefragt, ob sie ihn Prinz Pompös nennen dürfen. Da sage ich, na ja gut.
Cool.
Also es gibt einen Hengst, der meinen Namen trägt. Ja.
Cool.
Und ja, du hast Schildkröten, ein Pony. Und dein Hund.
Genau, ich hatte auch noch einen anderen Hund, einen zweiten, der ist leider letztes Jahr gestorben. Unser Snoopy und ich hatte auch eine Katze, die ist aber auch schon vor vielen Jahren verstorben.
Also Billy ist auch ein bisschen wie eine Katze, weil Katzen sind ja im Gegensatz zu Hunden sehr eigenwillig. Gucken dich dann auch mal an, denken, hast du eine Macke?
Genau.
Das macht Billy auch schon mal. Guckt mich an, das ganze Weiße guckt raus, guckt mich fragend an, so kopfschüttelnd. Ja, das ist aber nicht dein Ernst jetzt. Und das ist auch so lustig. Ich finde, wenn die Hunde älter werden, die Bindung wird eigentlich immer größer und die werden auch immer eigenwilliger.
Absolut.
Die werden immer eigenwilliger,
ja.
Aber es ist so lustig, ja, wenn du sie beobachtest und er hört auch nur, wenn er will. Ja. Also inzwischen, vor allem wenn man schnuffeln ist draußen, schnuffeln ist und dann sage ich, also wo er früher dann auch schon, nein, jetzt ist man ist auch bockig dann und man lässt sie auch nicht wegziehen. Also da ist der wie ein Schäferhund schon fast. Also, der hat eine Kraft dann plötzlich, nein, ich will jetzt hier bleiben. Aber so ein Tier macht natürlich sehr, sehr viel Spaß und es braucht viel Zuwendung. Also man muss sich also sehr viel kümmern, gerade auch wenn die Tiere älter werden.
Absolut, ja.
Aber umgekehrt kriegt man ja auch sehr, sehr viel zurück und ich sage immer, die Tiere haben sich ja auch, die Hunde kümmern sich ja ein Leben lang auch um das Herrchen.
Natürlich.
Und dann muss man einfach auch für sie da sein, wenn sie dann Zuwendung brauchen. Außer den Tieren, gibt es noch Hobbys, die wir wissen sollten?
Ja, ich fahre gerne Snowboard oder auch Wakeboard und ich spiele gerne Tennis. Ja, manchmal auch Fußball. Also ich kann ganz gut Fußball spielen. Mein Vater ist Fußballer und hat mir das als Kind beigebracht.
Okay.
Ja, und ich bin ein ganz guter Fußballer. Das mache ich wirklich. Also das ist ganz komisch, wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern und irgendwo liegt dann der Fußball rum, dann muss ich mit dem spielen. Also ich kann da auch nicht vorbeigehen.
Also Papa hätte gerne einen Sohn gehabt.
Richtig. Hat nicht ganz geklappt.
Hätte gerne einen Sohn gehabt und hatte ich so dann mal, hat mal die Tochter dann ins Fußball rangeführt.
Genau.
Aber du hast eine gute Beziehung zu deinen Eltern.
Ja,
und
also meine Eltern sind für mich die wichtigsten Menschen in meinem Leben.
Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist ja leider eine Geschichte, die bei mir auch ständig auch in die Hose gegangen ist. Und die sind ja auch alle schon lange tot. Insofern kämpfe ich mich schon lange alleine durch. Aber das ist sehr schön, wenn es natürlich anders ist. Und wenn man da auch weiß, am Ende des Tages, egal wie schlimm es ist, hat man doch jemand, wo man zu dem man gehen kann und der für einen da ist. Ja, das war ein wunderschönes Gespräch, liebe Janice.
Danke, fand ich auch.
Danke dir und ich freue mich jetzt schon, deine neue Songs zu hören. Und es war schön, dass du uns teilhaben hast lassen an deinem Leben und ein bisschen Einblicke gegeben hast. Und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und mach weiter so und auch gerne mal sich selbst an die erste Stelle stellen.
Danke, Marie. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich möchte allen Zuhörern noch mit auf den Weg geben, macht bitte immer das, was ihr wirklich wollt und was aus eurem Herzen kommt, denn nur das macht euch am Ende des Tages glücklich. Ganz
Dankeschön.
Wichtig.
Dankeschön. Ein wunderbares Schlusswort. Dankeschön.
Tschüss.
Eine Produktion von Audiotakes.